SWR 2 aktuell.
Im Studio ist für Sie Jan-Frederik Willems. Guten Tag. Das sind unsere Themen bis 12.30 Uhr. Grünes Licht für die Ampel. Grüne und FDP haben den Weg für Ampelsondierungen freigemacht. Die EU im Clinch über eine mögliche Balkanerweiterung. Unser Brüssel-Korrespondent schätzt die Lage für uns ein. Und in unserem Wirtschaftsgespräch analysieren wir den Tarifkonflikt im Baugewerbe. Die Parteien sondieren und Deutschland wartet auf Rauchzeichen. Bisher haben die Sondiererinnen und Sondierer aber weitestgehend dicht gehalten über ihre Vorlieben und Abneigungen, was mögliche Koalitionen angeht. Heute haben die Grünen und die FDP eine erste Bilanz gezogen zu ihren bisherigen Gesprächen, die sie in Zweierkonstellationen geführt haben. Am Vormittag sind erst die Grünen Co-Vorsitzenden Baerbock und Habeck vor die Presse getreten und etwas später auch FDP-Chef Lindner. Und damit haben wir jetzt auch belastbare Aussichten. Sie haben sich für die Ampelsondierungsgespräche mit der SPD ausgesprochen. Den Parteichefs zugehört hat Berlin-Korrespondent Uwe Lüb und der ist uns jetzt live zugeschaltet. Herr Lüb, erstmal zu den Grünen. Was haben Baerbock und Habeck denn genau gesagt?
Na, also vor allen Dingen halt, dass Sie, der FDP und der SPD vorschlagen, dass man nun in Dreiergespräche einsteigt. Es gebe die größten Gemeinsamkeiten mit der SPD und es sei auf der anderen Seite aber auch eine schnelle Regierungsbildung wichtig oder wie es Annalena Baerbock, die Grünen-Vorsitzende, sagt.
Und da wir uns keine lange Hängepartie leisten können, ist unser Vorschlag, das jetzt auch zügig in die Wege zu leiten. Aber dafür braucht es ja alle drei Parteien, damit sich auch alle drei Parteien an einen Tisch setzen können.
Sagt Annalena Baerbock und sie drückt da so ein bisschen aufs Tempo. Aber, um Robert Habeck zu zitieren, der Keks ist noch nicht gegessen, hat er gesagt. Das heißt, das ist alles noch nicht auf einem sicheren Gleis und, das hat er auch hervorgehoben, noch keine Komplett-Absage an Jamaika.
Dann mal zur FDP, die hat sich ja erst vor wenigen Minuten geäußert. Was hat Parteichef Lindner da gesagt?
Also Christian Lindner hat hervorgehoben, dass die FDP ja als eigenständige Partei sowohl im Wahlkampf aufgetreten sei und das nun auch so bleibe. Und für sie sei es wichtig, bevor sie in eine Regierung eintreten könne, dass der Wert der Freiheit gestärkt werde und ein Impuls für das Land von so einer Regierung dann tatsächlich gegeben werde. Und er hat auch gesagt, Grün und FDP haben trotz aller Unterschiede intensiv und diskret beraten. Das fand ich ganz interessant. Diesen Hinweis, weil da gab es ja Diskretionsprobleme oder Indiskretionen aus den Gesprächen sowohl der FDP als auch der Grünen mit der Union. Und da hat Lindner zwar hervorgehoben, dass es mit der Union nach wie vor die größten Gemeinsamkeiten aus Sicht der FDP gäbe, aber auf der anderen Seite.
Allerdings werden in der Öffentlichkeit Regierungswille und Geschlossenheit der Unionsparteien diskutiert.
Das war dann auch der einzige Satz dazu. Die Bewertung dieses Satzes, die lässt er offen und da hat er sich auf Nachfrage auch nicht ausgelassen. Die Jamaika-Koalition, eine mögliche, bleibt auch für die FDP eine Option. Also auch hier das klare Signal, ganz vom Tisch ist das noch nicht.
Und wie geht's denn jetzt genau weiter? Haben wir schon einen Fahrplan?
Also einen ganz konkreten Fahrplan noch nicht. Wir haben auch von der SPD noch keine Zusage. Ich nehme aber mal an, dass es von denen recht schnell dann auch zugesagt wird. Christian Lindner hat in Absprache mit den Grünen, der SPD, namentlich Kanzlerkandidat Scholz, vorgeschlagen, dass man schon morgen in Dreiergespräche einsteigt. Und das ist vielleicht auch ganz interessant, dieses unterschiedliche Wording, was wir da haben. Christian Lindner spricht immer von einem Gedankenaustausch von drei Parteien. Und bei den Grünen hieß es, man könne jetzt von dem Stadium der Vorsondierung in Sondierung übergehen. Also das ist, man tastet sich da schon noch ein bisschen aneinander und ist noch nicht ganz beieinander. Aber ich denke mal, dass das in den nächsten Gesprächen dann kommt.
Vielleicht noch eine ganz kurze Frage zum Ende. Bei drei Gesprächen ändert sich natürlich die Dynamik. Was wird wahrscheinlich der größte Knackpunkt sein jetzt?
Also der größte ist da sehr schwierig auszumachen. Es gibt einige Knackpunkte, die schwierig werden. Steuerpolitik, Wirtschafts- und Finanzpolitik, bei der Klimapolitik. Da gibt es große Unterschiede, vor allem zwischen FDP und Grünen. Und deswegen ist es auch immer sinnvoll gewesen bisher, dass die beiden miteinander gesprochen haben. Aber über allem steht noch was ganz anderes. Man darf die Rechnung nicht ohne die Union machen, denn ohne die geht dem Bundesrat herzlich wenig und viele Gesetze müssen da durch. Und das, denke ich, werden alle Ampelkoalitionäre, wenn es denn soweit kommt, im Blick haben müssen.
Unser Berlin-Korrespondent Uwe Lüb hat uns seine Einschätzung mitgegeben zu den Ampelsondierungen, die laut Grünen und FDP jetzt anstehen. Es ist gleich 12.10 Uhr. Deutschland hat aus seiner dunklen NS-Vergangenheit gelernt. Das wird hierzulande gern und auch laut gesagt. Wir müssen uns allerdings fragen, ist das wirklich wahr? Haben wir daraus gelernt und tun wir genug gegen Antisemitismus? Corona-Verschwörungsmythen, die jüdische Komplotte wittern, jüdische Restaurantbesitzer, die mit Steinen beworfen werden und jüdische Studenten, die vor Synagogen mit Klappspaten geschlagen werden, die sprechen alle eine andere Sprache. Am Montagabend hat Antisemitismus Made in Germany den prominenten Sänger Gil Oferim getroffen. Er wurde in einem Hotel in Leipzig aufgefordert, seine David-Stern-Kette abzunehmen, wenn er einchecken wolle. Oferim erzählte seine Geschichte auf Instagram und bekam viel Gehör dafür. Daniela Karls berichtet von den Reaktionen auf den Vorfall.
Gestern Abend vor dem Westin Hotel in Leipzig. Einige hundert Menschen haben sich spontan zu einer Demonstration gegen Antisemitismus versammelt. Zuvor war durch ein tausendfach geteiltes Instagram-Video des Sängers Gil Oferim bekannt geworden, dass dieser nach seinen eigenen Angaben durch einen Mitarbeiter des Hotels mit einem judenfeindlichen Spruch angegangen wurde. Das kurze Video des sichtlich betroffenen 39-jährigen Sängers hat ein weltweites Echo ausgelöst. In einem Interview mit dem ARD-Magazin Brisant bedankte Oferim sich heute für die Anteilnahme.
Ich bin sehr überrascht und gleichzeitig auch sehr dankbar, dass das nicht unterging. Also, dass es die Leute und die Gesellschaft mitbekommen hat. Und ich hoffe, dass aber diesmal sich auch vielleicht was ändern kann oder ändern wird, weil etwas zu reposten ist schnell gemacht, aber auch hinterher dann dazu zu stehen und vielleicht sogar eine Veränderung zu schaffen, dass sowas nicht wieder vorkommt. Das würde ich mir wünschen. Ansonsten, es war nicht das erste Mal in meinem Leben, aber wahrscheinlich war es jetzt einmal zu viel.
Das Westin Hotel hat mittlerweile mitgeteilt, dass es zwei Mitarbeiter für die Dauer der Ermittlungen beurlaubt habe. Oferim sagte im Interview mit Brisant, dass er immer noch keine Entschuldigung des Hotels erhalten habe. Das Management habe nur eine E-Mail an sein Management geschrieben mit der Bitte um ein Gespräch. Auch sollen sich gestern Abend Mitarbeiter des Hotels an der Demonstration vor dem Hotel beteiligt haben. Oferim hat das sehr wohl zur Kenntnis genommen.
Also Plakate hochhalten ist alles wunderbar und toll, aber ich hätte gerne Stellungnahme. Ich hätte gerne meine Antwort auf diese Frage, warum und was da eigentlich passiert ist an dem Abend.
Erklärungen zu dem Vorfall wünscht sich heute auch der Zentralrat der Juden. Dessen Präsident Schuster zeigte sich überrascht, einen solch offenen Antisemitismus in so einer Situation habe er nicht für möglich gehalten.
Wenn Sie mir vor 3 Tagen gesagt hätten oder vor 2 Tagen gesagt hätten, das und das passiert in einem renommierten Hotel, dann hätte ich gesagt, jetzt wird aber kräftig übertrieben. Ich habe es mir nicht vorstellen können. Umso schlimmer ist es in einer Stadt auch wie Leipzig, die sich ja als weltoffen tituliert.
Vielleicht auch vor diesem Hintergrund gingen bei der spontanen Demonstration in Leipzig gestern Abend Menschen ans Mikrofon und appellierten an die Zivilcourage ihrer Mitbürger.
Es waren sicherlich gestern Menschen da, die das gehört haben, die das mitgekriegt haben. Und ich weiß, dass es in so einer Situation Überwindung kostet, dazwischen zu gehen, aber es ist unfassbar wichtig. Unfassbar wichtig, dass man sagt.
Mehrere Mitglieder der sächsischen Landesregierung haben sich von dem Vorfall distanziert. Wirtschaftsminister Martin Dulich entschuldigte sich stellvertretend für die übergroße Mehrheit der Menschen in Sachsen für die antisemitische Demütigung. Innenminister Roland Wöller sagte:
Also ich kann nur hoffen, dass er Anzeige erstattet und dass wir den Vorgang sozusagen polizeilich auch untersuchen können. Sachsen ist ein weltoffenes Land mit den Schatten, die Sie erkennen, und wir kämpfen dafür, dass es auch weltoffen bleibt.
Gil Oferim sagte dem ARD-Magazin Brisant, dass er immer noch sehr betroffen sei und sich noch keine Gedanken darüber machen könnte, ob er Anzeige erstatten wolle. Dazu wolle er sich heute beraten und dann eine Entscheidung treffen.
Ein Beitrag von MDR-Reporterin Daniela Karls zum jüngsten Antisemitismusfall in Deutschland. Warum der Kampf gegen Antisemitismus so wichtig ist, das macht heute auch nochmal ein Gedenktermin in der Ukraine deutlich. Vor 80 Jahren erschossen SS-Einheiten in weniger als 36 Stunden mehr als 33.000 Juden in einer Schlucht nahe Kiew. Seitdem steht der Name Babin Yar für eines der schlimmsten Massaker in der Geschichte. Auch in den Jahren danach wurden hier tausende Menschen hingerichtet. Neben Jüdinnen und Juden unter anderem auch psychisch Kranke, KZ-Häftlinge, ukrainische Nationalisten. Heute gedenkt der ukrainische Präsident Selenskyj noch einmal mit Bundespräsident Steinmeier und dem israelischen Präsidenten Herzog der Opfer. Christina Nagel blickt zurück auf einen der schlimmsten Tage der NS-Geschichte.
Wenn vom Holocaust die Rede sei, erklärt Ruslan Kawatsjuk vom Gedenkzentrum Babinyar, dann würden die meisten Menschen an Konzentrationslager denken, an Vernichtungslager wie Auschwitz. Leider ist kaum bekannt, dass die Hälfte der Opfer des Holocaust in Osteuropa nicht in Lagern, sondern direkt am Wohnort starb. Sie wurden erschossen, so wie in Babinyar. Innerhalb von 36 Stunden erschoss die SS am 29. und 30. September 1941 in der Schlucht bei Kiew 33.771 Juden. Frauen, Männer, Kinder, Alte. Akribisch gezählt und in Berichten festgehalten. Ein Holocaust durch Kugeln, perfide getarnt als Umsiedlung. Ein monströs effizient geplantes Verbrechen, von dem in Deutschland nur wenige wissen. Einer von vielen blinden Flecken in der öffentlichen deutschen Erinnerungskultur.
Oder wer weiß von Koryukivka in der Nordukraine, wo innerhalb von 2 Tagen 6.700 Männer, Frauen und Kinder der größten und brutalsten Strafaktion des Zweiten Weltkriegs zum Opfer fielen?
Fragte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede zum 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion. Mit seinem Besuch heute in Koryukivka und in Babinyar will er den Blick lenken auf den unmenschlichen, kaum in Worte zu fassenden Vernichtungskrieg der Deutschen im Osten. Auf die 27 Millionen Opfer, die die Völker der Sowjetunion zu beklagen hatten, unter ihnen 14 Millionen Zivilisten. Rund 100.000, schätzen Historiker, wurden über die Jahre allein in der Schlucht von Babinyar hingerichtet. Neben den Juden auch Sinti und Roma, Kriegsgefangene, psychisch Kranke und Priester. Um die Spuren der Massenhinrichtungen zu tilgen, ließen die Nazis vor ihrem Rückzug die Leichen ausgraben und verbrennen. Dem Vertuschen folgte verordnetes Vergessen. Die sowjetische Führung entschied, in die Schlucht Schlamm benachbarter Ziegelwerke einzuleiten, um sie einzuebnen, um Platz zu schaffen für die wachsende Stadt, für Wohnblocks und für einen Kultur- und Erholungspark. Heute erinnern rund 3 Dutzend Denkmäler an die Opfer von Babinyar. Darunter ein 7-armiger Leuchter, ein Roma-Wagen und ein kleines Mädchen. Monumentales neben modernen Kunstinstallationen. Fragmentiertes Gedenken, das wie ein Sinnbild wirkt für die schwierige Suche nach einer ukrainischen Erinnerungskultur. Wir haben kein Recht zu vergessen und werden nicht vergessen, sondern der Opfer gedenken. Für die Ukraine ist es äußerst wichtig, würdig und auf höchster Ebene alle Opfer dieser Tragödie zu ehren. Hatte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky im Juli auf einer Konferenz noch einmal betont. Über die Frage aber, was würdig und angemessen ist, gibt es weiter hitzige Diskussionen. Denn vieles rührt am nationalen Selbstverständnis und ist längst auch geopolitisch aufgeladen. Weshalb noch immer nicht mit dem Bau eines seit langem geplanten Museums in Babinyar begonnen wurde, einer Gedenkstätte, die zum 80. Jahrestag eigentlich hätte eröffnet werden sollen. All das soll heute Abend aber in den Hintergrund treten. Bei der zentralen Gedenkzeremonie, an der Präsident Zelensky, der israelische Präsident Herzog und Bundespräsident Steinmeier teilnehmen, soll es um das Wesentliche gehen. Die Erinnerung an die Opfer monströser Verbrechen deutscher Sondereinheiten und Soldaten im Zweiten Weltkrieg.
Ein Beitrag von unserer Ukraine-Korrespondentin Christina Nagel. Es ist 12.18 Uhr. EU-Erweiterungen sind in letzter Zeit aus der Mode gekommen. Kein Wunder auch. Zwischen Finanzkrisen, Brexit, Corona-Pandemie und internen Streitereien war in den letzten Jahren nicht viel Zeit, um über neue Mitglieder nachzudenken. Sehr zum Unmut derer, die seit Jahren auf ihre Aufnahme hoffen. Dazu gehören unter anderem die 6 Staaten des Westbalkans. Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Über ihre Beitrittsaussichten verhandeln heute in Brdo in Slowenien die Staats- und Regierungschefs der EU. Und die sind sich, wie so oft, keineswegs einig. Auch wenn EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen eine klare Parole ausgegeben hat.
Meine Botschaft an den Westbalkan ist, wir möchten euch in der Europäischen Union haben. Jetzt Kurs halten, nicht aufgeben, weitermachen. Das Ziel ist vor den Augen.
Unser EU-Korrespondent Alexander Göbel ist vor Ort in Brdo. Frage an ihn. Die Kommissionspräsidentin sagt im Westbalkan, das Ziel sei vor den Augen. Ist das wirklich so?
Naja, wenn man sich das mal überlegt, die Diplomaten der 27 Staaten der EU haben sich über die Formulierung dieser Abschlusserklärung, die ja heute unterzeichnet werden soll, schon den Kopf zerbrochen. Einige haben sich da geweigert, irgendeine Erwähnung des Wortes Erweiterung reinzubringen. Also es ist offen, ob das E-Wort, sag ich mal, am Ende drinsteht. Und wenn es drinsteht, ist nicht klar, wie das gemeint ist mit Erweiterung. Also die Staats- und Regierungschefs werden sich nicht auf bestimmte Daten oder auf einen Zeitplan für die Beitrittsverhandlungen festlegen, obwohl, muss man sagen, die slowenische Ratspräsidentschaft ja da wirklich ehrgeizige Ziele verfolgt hat und schon mal von 2030 gesprochen hatte. Aber das wird nichts. Immerhin will man sich hier beim Westbalkangipfel überhaupt erstmal schriftlich zu einem Erweiterungsprozess bekennen. Da geht es auch um ein Investitionsprogramm, das aufgelegt werden soll. Da geht es um Gelder aus dem Haushalt. Das sind sogenannte Heranführungsbeihilfen, 9 Milliarden Euro. Die sollen dann Investitionen hebeln. Also man hofft da auf Hilfe für die Region. Aber außer dieser Frage gibt es keinerlei Verpflichtungen, an die die EU sich da jetzt binden möchte.
Sie sprechen von einigen, die dagegen sind. Wer ist denn genau dafür und wer dagegen in der EU?
Also dafür sind ganz klar Mitgliedstaaten wie Ungarn. Also Viktor Orban will der große Ansprechpartner sein innerhalb der EU, so als Fürsprecher der seiner Meinung nach vernachlässigten Staaten auf dem Balkan. Slowenien, das ist ja die amtierende Ratspräsidentschaft, die hat auch Interesse und hat das Thema auch zum Schwerpunkt gemacht. Bei den Gegnern müsste man, glaube ich, vor allem Frankreich nennen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der ja Erweiterungen innenpolitisch nicht verkaufen kann und will, schon gar nicht auch vor einer sehr wichtigen Wahl, die ihm bevorsteht, nächstes Jahr im April. Außerdem kommt die französische Ratspräsidentschaft ab Januar. Aber Frankreich ist auch nicht das einzige Land mit, ich sag mal so, Erweiterungsmüdigkeit. Auch die Niederlande, Dänemark, Belgien sind da nicht gerade scharf drauf, die Türen der EU zu öffnen.
Kommen wir gleich nochmal zu denjenigen, die da skeptisch sind. Was sind denn zunächst mal die Argumente für eine Erweiterung um den Westbalkan?
Ja, es ist erstmal ein Friedensprojekt. Das wurde heute Morgen beim Eintreffen auch der Staats- und Regierungschefs betont. Diese Region soll ja seit dem Ausbruch des Jugoslawienkrieges 1991 also immer schon eigentlich als Beweis dafür dienen, dass die Europäische Union in der Lage ist, da als Akteur aufzutreten, Frieden zu schaffen durch Stabilisierung und die Länder des Westbalkans aufzunehmen. Das war immer die Latte, die die EU sich gesetzt hat. Und jetzt gibt es viele Beobachter, die sagen, wenn die EU jetzt unter dieser Latte durchläuft, dann würde sie sich wirklich blamieren. Es gibt auch wirtschaftliche Argumente natürlich, dass man mit einer Perspektive jetzt auch die Abwanderung von jungen Menschen ja nicht stoppen, aber ihr zumindest begegnen kann, um auch dem Ausbluten der Region zumindest gegensteuern zu können. Es geht auch um die Erweiterung des Binnenmarkts. Man weiß, die Löhne sind niedrig, noch niedriger als in Teilen Chinas. Es gibt sogar ein Lithiumvorkommen in Serbien. Also es gibt eigentlich genug Argumente für eine Erweiterung.
Und wenn wir mal auf die Gegenseite schauen, wäre die EU denn aktuell überhaupt in der Lage, neue Mitglieder aufzunehmen?
Ja, also dagegen spricht, dass es eben jetzt schon sehr schwer ist mit den Institutionen und diesem komplizierten Gebilde aus Kommission, Rat, Parlament mit 27 Mitgliedstaaten, mit diesem Prinzip der Einstimmigkeit, die ja in vielen zentralen Fragen, Haushalt, Außenpolitik, Rechtsstaatlichkeit und so weiter, eben schon jetzt nur sehr mühsam herzustellen ist. Und entsprechend wird das heute auch in der Abschlusserklärung festgehalten, dass die EU die Aufnahme von neuen Mitgliedern blockieren kann, wenn die 27 zum Schluss kommen, dass der Club sich erstmal selbst noch weiter reformieren muss, bevor man an eine Erweiterung überhaupt denken kann.
Vor allem China und Russland machen sich gerade in der Region ja breit mit Infrastrukturprojekten zum Beispiel. Ganz das Spielfeld überlassen kann man denen ja auch nicht. Gäbe es nicht Optionen jenseits von EU-Aufnahme oder gar nichts?
Also die gäbe es, klar, die wirtschaftlichen und auch die gesellschaftlichen Beziehungen zwischen den Westbalkanstaaten und der EU sind eng. Darauf könnte man aufbauen, die Staaten enger an den Binnenmarkt anbinden. Und mit dem europäischen Wirtschaftsraum, mit dem EWR, hat die EU ja schon ein Modell, das sie den Staaten anbieten könnte. Der Beitritt ist an Bedingungen geknüpft, die von den Ländern ja wirklich einschneidende Reformen verlangen, aber die Hürden sind überwindbar. Vielleicht anders als die Hürden zur EU-Mitgliedschaft. Man müsste sich dafür aber ehrlich machen und einerseits sagen, diese Versprechungen von Vollmitgliedschaft, die können wir als EU nicht halten, wollen wir auch nicht, in Klammern gesagt. Andererseits wollen wir das Ganze dann so gestalten, dass es nicht rüberkommt wie eine B-Mitgliedschaft. Also die Rede von einer europäischen Perspektive könnte man dann vielleicht auch wieder mit wirklichem Inhalt füllen.
Das war EU-Korrespondent Alexander Göbel für uns live aus, ja nicht live, das haben wir eben aufgezeichnet, aus Brüssel zugeschaltet. Ich bitte um Verzeihung für die hakelige Tonqualität. Die Corona-Pandemie ist einigermaßen unter Kontrolle. Zumindest aus Sicht der meisten sicherlich eine gute Nachricht. Kino, Restaurant oder Museumsbesuche, das war vor einem Jahr schlichtweg nicht möglich. Das alles geht jetzt wieder prima. Ein negativer Nebeneffekt der Lockerungen ist allerdings, dass nun auch die Klassiker unter den Herbst- und Winterkrankheiten wieder auf dem Vormarsch sind. Unter anderem die Grippe. Und solange Corona nicht gänzlich besiegt und ad acta gelegt ist, könnte es in den kalten Jahreszeiten dann doch nochmal eng werden in der medizinischen Versorgung. Aber so muss es nicht kommen, so der Chef des Robert-Koch-Instituts Wieler heute auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Spahn.
Je mehr Risikopatienten gegen Grippe geimpft sind und je mehr Menschen gegen Covid-19 geimpft sind und je mehr Menschen sich an diese Maßnahmen halten, desto besser kommen wir durch diesen Herbst und diesen Winter.
Soweit RKI-Chef Wieler heute Vormittag. Und auch Bundesgesundheitsminister Spahn nutzte die heutige Pressekonferenz zu einem eindringlichen Appell.
Nur weil es eben Corona gibt, sollte man Grippe nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mit einer Impfung schützt man sich, aber man hilft vor allem auch mit, dass das Gesundheitssystem nicht in eine zu starke Belastung in diesem Herbst und Winter kommt. Bitte lassen Sie sich gegen Grippe impfen.
Der CDU-Politiker betonte, Grippe sei kein harmloses Fieber. Vor allen Dingen bei Älteren und bei Menschen mit Vorerkrankungen könne eine Grippe teilweise einen tödlichen Verlauf nehmen. Er warnte zudem vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie vor einer erneuten hohen Belastung des Gesundheitssystems im Herbst und Winter. Im vergangenen Jahr habe es 22 Millionen Grippeimpfungen gegeben. Auf mindestens die Größenordnung hofft Spahn auch in diesem Jahr. Genug Impfstoff sei vorhanden.
Dieses Jahr stehen 27 Millionen Impfstoffdosen zur Verfügung. Mehr als genug. Der Unterschied zu letztem Jahr ist, sie stehen auch frühzeitig zur Verfügung. Und deswegen ist eben die wichtige Botschaft für all diejenigen, für die eine Grippeimpfung empfohlen ist, steht auf jeden Fall auch ein Grippeimpfstoff zur Verfügung und für viele darüber hinaus auch.
Aber nicht nur für Ältere und Vorerkrankte sei eine Impfung wichtig, auch zum Beispiel für medizinisches Personal und insgesamt für diejenigen, die viel Kontakt zu anderen Menschen hätten. Er selbst, so Spahn, habe sich am Morgen impfen lassen. Diejenigen, die noch nicht gegen das Coronavirus geimpft seien, könnten das mit der Grippeimpfung kombinieren. Doppelt impfen gehen, so der Minister, führe auch zu doppeltem Schutz. Wichtig sei zudem der zusätzliche Schutz durch die Abstands- und Hygieneregeln. Diese sollten nach Ansicht von Spahn auch im Herbst und Winter weiter angewendet werden. Dazu gehöre auch das Tragen von Schutzmasken im öffentlichen Nahverkehr. Claudia Plass, Berlin.
Und wir kommen zum Wirtschaftsgespräch hier in SWR 2 aktuell. 5 Verhandlungsrunden und kein Ergebnis. Beim Tarifstreit in der Baubranche stehen sich Arbeitgeber und Gewerkschaften unversöhnlich gegenüber. Heute startet nun eine sogenannte Schlichtung. Sie soll beide Seiten zu einer Lösung bringen. Sollte der Versuch scheitern, könnte es zum ersten Mal seit 20 Jahren zu einem bundesweiten Streik auf deutschen Baustellen kommen. Sina Rosenkranz aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wie wahrscheinlich ist denn ein solcher Streik?
Also die Gewerkschaft IGBAU hat wörtlich gesagt, wir schätzen die Wahrscheinlichkeit 50-50 ein. Die Tarifverhandlungen waren ja schon Ende September gescheitert. Beide Seiten haben sich dann auf einen Schlichter geeinigt, also eine neutrale Person, die versuchen soll, eine Eskalation abzuwenden. Als Schlichter wurde der Präsident des Bundessozialgerichts Rainer Schlegel ausgesucht. Und bis Freitag soll er jetzt versuchen, beide Lager zusammenzubringen. Und die Gewerkschaft hat schon gesagt, sollte das nicht klappen, werden wir sehr schnell mit Arbeitskampfmaßnahmen beginnen. Wir werden die 900.000 Beschäftigten dazu aufrufen, bundesweit die Baustellen lahmzulegen.
Geht es denn vor allem um höhere Löhne oder was genau ärgert die Beschäftigten in der Baubranche so?
Die Gewerkschaft ärgert sich vor allem darüber, dass die Beschäftigten oft lange Anfahrtswege zu Baustellen haben, zum Teil mehrere Stunden, aber diese Zeit, die sie dafür brauchen, nach Ansicht der Gewerkschaft nicht angemessen entschädigt wird. Das ist schon seit Jahren ein Streitpunkt und jetzt auch wieder der Knackpunkt bei den Verhandlungen. Die Gewerkschaft IGBAU fordert, dass je nach Anfahrtsweg mindestens ein halber Tarifstundenlohn als Ausgleich gezahlt wird. Und ohne ein echtes Einlenken wird es hier diesmal keine Einigung mit uns geben, heißt es bei der Gewerkschaft. Obendrauf will sie eine Lohnerhöhung von 5,3% durchsetzen. Die Arbeitgeber wiederum sagen, das ist viel zu viel und die Beschäftigten bekämen jedes Jahr doch schon einen pauschalen Zuschlag von 1.000 Euro als Ausgleich für die Fahrten zu den Baustellen. Also es wird spannend, ob sich beide Lager da einigen können.
Auf den deutschen Baustellen fehlt immer mehr Personal. Der Fachkräftemangel verschärft sich. Das zeigt auch eine aktuelle Umfrage, die das IFO-Institut heute veröffentlicht hat. Spielt das der Gewerkschaft möglicherweise in die Hände?
Auf jeden Fall. Fachkräftemangel und gleichzeitig auch ein anhaltender Bauboom, das spielt der Gewerkschaft bei ihren Forderungen natürlich in die Hände. Dazu kommt noch der Materialmangel in der Baubranche. Da könnten sich die Arbeitgeber einen Streik und eben auch zusätzliche Verzögerungen wohl kaum leisten.
So viel zum Wirtschaftsthema des Tages. Schauen wir noch mal kurz auf die Börse. Der DAX ist deutlich ins Minus gerutscht. Warum?
Hintergrund ist ein deutlicher Auftragseinbruch in der deutschen Industrie im Monat August. Die Daten wurden heute veröffentlicht. Alle Aktien im DAX notieren im Minus. Der Leitindex selbst verliert am Mittag 2,2% und steht damit zum ersten Mal seit März unter 15.000 Punkten.
Vielen Dank an Sina Rosenkranz aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Das war SWR 2 aktuell. Diese Sendung können Sie wie immer natürlich auch online nachhören, zum Beispiel auf Spotify oder auf unseren Webangeboten, zum Beispiel swr2.de.